Buongiorno aus Italien. Für mich geht es heute dorthin. Michel ist gerade aus derselbigen Region zurückgekehrt mit im Gepäck. Ganz viele spannende Fahreindrücke von der neuen Ducati Hypermotard. Unsere Hauptstory heute im Podcast. Dazu geht es um bestandene oder nicht bestandene Führerscheinprüfungen, garniert mit einer kleinen Wette durch uns und die üblichen Updates aus der Branche. Viel Spaß damit!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Moin, Giorno! Das letzte Mal für mich aus Deutschland jetzt kann ich nicht mehr reden. Bevor es für mich
versuch's auf Italienisch. Versuch's doch einfach auf Italienisch. Vielleicht geht's dann schon besser. Vielleicht hast du das schon.
Italia. Ich kann nur Birra Grande. Scheiße. Aber heute Abend geht's für mich in den Nachtzug und dann nach Bella Napoli. Und ab dann geht's natürlich auch weiter in Podcast. Allerdings von der Dachterrasse, Sonnenterrasse mit Blick in die Lagune und alles. Also ich könnte ja selbst im Keller aufnehmen, der Michel wird schon eine Geschichte finden, wie er das wieder so darstellt, wäre ich einfach der wohlstandsverwahrloste Mensch überhaupt. Aber es ist mir recht, solange ich ihn weiterhin wöchentlich zu sehen bekomme und das ist damit garantiert. Und damit hallo, buongiorno und ciao nach Darmstadt zu Michel. Hallo Michel.
Ja, ciao, ciao, bello. Ich grüße dich auch und ich hatte ja meine kurze italienische Experience letzte Woche. Da reden wir gleich im Podcast auch noch drüber und ich bin aber wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wo ich dich jetzt in den kommenden Wochen immer in der Aufnahme erwischen werde. Also ich hoffe natürlich nicht im Keller, also Dachterrasse ist natürlich auch super cool. Musste jetzt aber direkt dran denken, dann haben wir natürlich super viel Verkehrslärm. Wenn aber vielleicht auch mit Blick auf den Vesuv, das wäre natürlich der Hammer, ne? Wenn du da hier so... Ja, könnte schon viel Schönes sein. Und ich frage mich natürlich auch jetzt schon, wie dein Plan für die nächsten Wochen eigentlich aussieht, ob es irgendeine Zweirad-Eskapade geben kann, soll oder wird. Gibt es eigentlich schon einen Plan für deinen Urlaub, was du da alles machst? Während ich arbeiten muss, zweiradartigerweise, bist du ja quasi, also arbeiten tust du natürlich auch, aber es ist so dieses hipsterige Workation aus der Welt der Schönen und Reichen und ganz schön Reichen. Also das, ich kann mir das nur schwer vorstellen, wie das ist. Ne? Ich muss ja immer an die Werkbank des Proletariats. Wie ist denn das bei euch?
Du musst dir ja nur meine Hackfresse ansehen, um zu wissen, dass es mit den Schönen und Reichen zumindest zu 50% nicht so richtig hinhaut. Aber ist egal. Tatsächlich muss ich sagen, ich war selten so wenig vorbereitet vor einem längeren Trip wie dieses Mal. Denn das, was du genannt hast, arbeiten musste ich leider zuvor mehr als genug. Und so haben meine Freundin und ich, glaube ich, im November oder so die Zugtickets gebucht. Irgendwann dann auch eine Unterkunft und das war's. Mein Traum ist natürlich schon die schöne Amalfiküste, die dort in der Nähe ist, klassisch auf so einer Vespa entlang zu fahren. Gleichzeitig habe ich aber auch mal so eine Doku dazu gesehen, rund um dieses Gebiet, weil das habe ich dann mal abends gemacht, mir so eine Reportage angeschaut. Es war in einem ARD oder ZDF, was weiß ich nicht, auf jeden Fall so richtig dem Zielpublikum entsprechenden Beitrag. Das heißt so eine, wie sagt man denn, gut gealterte, dynamische Dame, so würde das wahrscheinlich die ARD selbst beschreiben, zieht dann da durchs Lande und die sind dann da mit so Mietwagen durch die Gegend gefahren, die halt so voll klassisch italienischer Lifestyle, Fiat Cinquecento und sowas, ja, mit Cabrio und sowas, ne? Keine Klima, nix, sah aber ultra geil aus. Was habe ich also natürlich gemacht? Das direkt mal gegoogelt und gedacht, okay, vielleicht könnte ich das auch machen. Jetzt schätz mal, also wenn du dir da irgendwie in Neapel so einen Mietwagen holst, was kostet der so am Tag?
Ja, der ist wahrscheinlich sau teuer und kostet, weiß nicht, 120 Euro am Tag, keine Ahnung.
Nein, Mann, einfach so ein ganz normaler, keine Ahnung, was ist das, Twingo oder sowas, also ein Kleinwagen, Kackding da halt irgendwie.
Dann, weiß nicht, 35, ich bin völlig raus aus diesem
Mietwagen. Ja, so 35, 40 Euro am Tag. Okay. Und jetzt aber der Fiat Cinquecento, der da halt irgendwie, keine Ahnung, Baujahr 80 ist oder so, natürlich auch gewartet, am Tag 300 Euro. Willst du mich verarschen? Also es ist ja völlig daneben. Das habe ich mir also gespart, aber der Traum lebt schon, vielleicht mal so eine schöne Vespa zu nehmen und dann die Amalfiküste hoch und runter zu jodeln. Da hätte ich Bock drauf.
Den Wind im offenen Haar natürlich, also bei Jan nicht mehr, aber seine Partnerin dann auf jeden Fall hinten drauf.
So, das wäre das Ding. Die muss dazu noch so ein paar italienische Opern oder so singen, weil ich kann das auf gar keinen Fall. Das wäre eine Idee. Sonst zweiradtechnisch habe ich geschaut, ist da motorisiert gar nicht so viel los, aber vielleicht kommt natürlich auch ein Moped mal ein, wäre geil. Unmotorisiert ist zu der Zeit, in der ich dann da bin, der Giro d'Italia. Und da bin ich schon gespannt. Die haben auch eine Zieleinkunft in Neapel. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und dann natürlich auch im Podcast berichten, wenn es denn motorisierten Bezug dazu irgendwie gibt. Ansonsten stellen wir den irgendwo her. Davon ab haben wir heute aber eine pickepackevolle Agenda. Du hast schon gesagt, es geht nach Italien. Zumindest zu einem italienischen Hersteller, in dessen Namen, so kann man sagen, oder auf dessen Einladung hin du unterwegs warst. Außerdem sprechen wir über eine YouTube-Größe, Rennerfahrung, die ein Gast von uns hier sammeln durfte am vergangenen Woche in einem spektakulären Rennen. Und wir haben noch was Neues für alle, die aus der letzten Folge, in der wir über Trash-Serien oder Fernsehauftritte, Filmauftritte von Motorrädern gesprochen haben. Wer davon noch nicht genug hat, der kann dranbleiben, denn wir haben eine Neuigkeit zu verkünden, was euch dann vielleicht in den nächsten Wintermonaten das Leben ein bisschen schöner macht. Und jetzt steigen wir aber erstmal rein, denn alles neu macht der Frühling, kann man sagen. Und Michel möchte anfangen, damit was zu sagen.
Nee, ich habe tatsächlich noch eine Bemerkung oder beziehungsweise vielmehr eine Frage. Wie lange bist du jetzt eigentlich unterwegs?
6 Wochen.
Bis zu
unserer Ausfahrt. Ich komme dir Woche vor unserer Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt, komme ich zurück.
Ah, das ist ja total gut, weil dann könntest du theoretisch auch noch, weil du ja einmal in Italien bist, dir die MotoGP in Mugello gönnen. Die ist nämlich vom 29. Mai bis zum 31. Also das wäre theoretisch noch eine Option. Direkt auf dem Rückweg noch einen Abstecher nach Mugello, ein bisschen MotoGP erleben. Ole, Rot-Weiß, du laufst die Geschichte. Und dann, was?
Genau mit dem Modus gehe ich da an die Rennstrecke.
Ja, du sagst halt, Ole, Rot, Weiß, Grün, das geht ja in Ordnung, das ist schon okay.
So love die Geschichte. So geil wär's. Das müssen wir mal schauen, ob wir das so alles hinkriegen. Bock hätte ich auf jeden Fall schon auf Motorraderfahrung. Jetzt aber zu den News, die mich ein bisschen überrascht haben. Matthias Meindl, bekannter YouTuber, extrem schnell unterwegs, macht verschiedene Videos zum Thema Rennstrecken, Rennstreckentrainings, gibt dort Instruktionen, lässt einen Technik-Einblick kommen und so weiter, hat den Führerschein gemacht.
Und ist aber dabei durchgefallen.
Das wusste ich gar nicht.
Doch, also was? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du jetzt in dieser Geschichte hinaus willst. Ich habe nur mitbekommen, dass er irgendwie einen Führerschein gemacht hat. Und das ist jetzt aber schon irgendwie 2 oder 3 Wochen her. Mehr habe ich jetzt nicht mehr gehört. Und er hat wohl, ich habe auch nur diesen einen Content-Piece-Baustein quasi mitbekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass er irgendwie großartig angekündigt hat, dass er seinen Führerschein macht. Ich habe dann nur mitbekommen, dass er quasi mit gesenktem Haupt vor die Kamera trat und meinte, ich habe hier Riesenwellen gemacht und ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich bin einfach durchgefallen. Ich glaube, er ist nur über eine rote Ampel sogar gefahren. Und irgendwie, keine Ahnung, Blackout-Situation oder so. Ich habe das aber dann auch nicht weiter genau verfolgt. Umso überraschter bin ich jetzt natürlich, dass du die finale endlich gute Nachricht für Matthias überbringst und sagst, er hat's geschafft. Erzähl mehr. Hat das nicht nochmal angesprochen? Anscheinend ja nicht, dass die erste versemmelt hat.
Also ich habe nur diesen Teaser gesehen. Das ganze Video gibt es auf seinem Kanal. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Matthias Meindl hat irgendwie, keine Ahnung, fast 500.000 Leute auf YouTube, die sich die Videos von ihm anschauen. Immer mit Fokus eben Rennstrecke. Und habe dann das Video gesehen, dass er da auf einmal in seinem Lederkombi sitzt. Neben dem Fahrschulmotorrad, übrigens auch geil. Fahrschulmotorrad, nebendran der Fahrschüler mit der frischen Urkunde oder was man da auch immer bekommt und abgeschliffenen Knieschleifern.
Das ist richtig fett.
Ja, da schon so geil. Stell dir vor, du gehst ja zum TÜV-Prüfer und kommst mit dem Outfit dahin und sagst, ja, ich mache jetzt hier meine Führerscheinprüfung und hast diese Dinger an. Ich habe da nur gesehen, wie er die bestanden hat, sich jetzt auch ein Straßenmotorrad kaufen möchte. Und meine Frage an dich einfach nur, also wenn du jetzt immer nur Rennstrecke gefahren wärst, glaubst du hättest das Bedürfnis, überhaupt noch einen Führerschein zu machen, um auf der Straße zu fahren?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderes Fahren. Auf der Rennstrecke kommst du ja eigentlich nie an, fährst ja immer im Kreis, dann ist ja immer von A nach A, wie unser geliebter Lars Sänger das immer so schön beschreibt. Und wenn du mal was anderes sehen möchtest, kannst du halt einfach nicht links oder rechts abbiegen. Du kannst zwar links oder rechts ins Kiesbett fahren, da geht's aber nicht besonders viel weiter. Und du hast auch quasi immer das gleiche Motorrad. Ich meine, jeder von uns hat auch irgendwie mal so dieses Bestreben, ja, keine Ahnung, ich fahre halt irgendwie mal einen Waldweg oder fahre mal eine GS oder was auch immer, ne, wie Jans jetzt hier auf dem Chalet macht. Da hast du natürlich Schwierigkeiten, das zu tun, diese Erlebnisse zu sammeln, wenn du halt immer auf der Rennstrecke im Kreis fährst. Also ich glaube das schon und es ist ja auch nicht unüblich, denn der eine oder andere Rennfahrer, der ja vielleicht sogar schon Rennen gewonnen hat oder Weltmeisterschaften, ne, hat ja quasi auch dann noch nachträglich den Führerschein gemacht und ist dann im Straßenverkehr unterwegs. Also Ja, ich würde es schon. Wieso würdest du es, siehst du es anders? Hättest du das Gefühl, du fährst dann immer am Limit, nur weil du vorher nur Rennstrecke gefahren bist? Oder wie kommst du drauf?
Nee, das gar nicht. Also das ist für mich eh die Erkenntnis, wenn du mal irgendwie so auf der Rennstrecke warst, geht mir zumindest so, bist du danach deutlich passiver im Straßenverkehr unterwegs oder defensiver, weil du kennst dein Limit, du hast es ausgetestet und weißt, du musst auf der Straße jetzt irgendwie nicht so raushauen. Ich grundsätzlich bin ja immer so, wenn ich irgendwie 2, 3 Tage auf der Rennstrecke war, ist danach auch so der Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich auch wieder Bock draußen zu fahren, weil dieses ganze Zeit nur im Kreis fahren, irgendwann denke ich mir auch so, jo, gibt nichts Neues. Fand ich aber beim Enduro-Fahren immer so geil. Fährst halt ständig woanders lang, hast ähnliche Herausforderungen, aber doch irgendwie immer in einem anderen Setting. Das finde ich irgendwie so ganz gut. Ich denke halt bloß immer, wenn du das jetzt schon so lang und auf dem Niveau gemacht hast wie Matthias, dann kennst du die Risiken dort in relativ kontrollierten Umgebungen, natürlich in einem ganz anderen Tempobereich so. Aber denkst du ja so, auf der Straße so. Also ich kann ihn da nicht einschätzen, ob er sagt, hey, ich habe so richtig Bock auf schöne Touren und durchs Wald fahren und so. Das kann ich total nachvollziehen. Aber das Risiko ist natürlich schon nochmal deutlich höher, dass dir irgendein anderer Depp entgegenkommt, die Vorfahrt nimmt, wie auch immer, als auf der Rennstrecke. Aber muss am Ende, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ja, wir gratulieren ihm an dieser Stelle auf jeden Fall. Und wenn du gesagt hast, er ist durchgefallen, du weißt aber nicht, ah, du hast gesagt, wahrscheinlich über so eine rote Ampel oder so.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Also was ich schon
Die
irgendwie
Frage.
krass finde, ne? Also das ist jetzt nicht, keine Ahnung, kein Schulterblick gemacht oder ich weiß nicht, wegen was für. Ach so, klar, wenn der Prüfer eingreifen muss, um die Bremse zu treten, das ist auch ein Durchfallgrund, ne? Da gibt es ja quasi dieses automatische verbundene Pedaleriesystem
Ja, bist du
und
vorne
gibt's
raus,
ja,
ja.
genau, gibt's ja diesen Schalter so, ne? Das kann ja durchaus passieren. Also rote Ampel ist schon irgendwie wild. Ich meine, ah, warte mal, wie war denn das? Muss ich gestehen? Doch, ich glaube, das war auch so, weil irgendwie, jetzt kommt das irgendwie so langsam wieder und ich muss sagen, ich habe aus einer ähnlichen Situation mal einen Unfall gebaut. Irgendwie Stresssituation, nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem Auto. Ich stehe auf innerstädtisch an der Kreuzung, zwei Spuren geradeaus, ein Rechtsabbieger, die Rechtsabbiegerspur eine eigene Ampel, also die rot, geradeaus, rot, nur die Rechtsabbiegerspur wird grün. Ich gucke auf die Ampel, sehe, es wird grün, wie das halt manchmal so ist, ne? Du nimmst halt quasi nur die Ampel wahr, siehst, okay, passt, fährst los, aber die Geradeausspur war halt einfach noch rot und ich bin losgefahren, bin dann in die Kreuzung rein. Das Problem an dem Tag war, es hat halt einfach, war halt einfach Schneechaos des Todes. Das kam halt irgendwie so noch dazu. Vielleicht habe ich deswegen auch so ein bisschen vernebelt geguckt. Und es kam halt ein Auto dann von rechts. Ich habe noch gebremst, aber weil es halt nicht mehr blockiert hat, logischerweise, weil es glatt war, bin ich dem halt in die Seite reingefahren. Für ihn nicht so gut. Für mich, mein Auto war fast total Schaden. Also es war schon ein richtiger
Wow.
Klopper. Und ich bin aber wirklich auf der Kreuzung gegenüber von der Werkstatt ist mir das passiert. Also von dieser, wo ich das Auto, warte mal, hatte ich's, da, gekauft hatte ich es damals nicht, aber es war ein Seat-Autohaus. Und dann haben wir es quasi, bin ich sagen, mit kaputt quasi aufs Gelände gefahren und habe es abgestellt und dann haben sie es repariert. Also es war eine wilde
Chef, da kommt ein
Geschichte.
Großauftrag.
Ja, war wirklich so. Ne? Das Auto war damals Seat Ibiza, erst ein paar Monate alt. Ich glaube, das war im Dezember oder im Januar und ich habe es im September oder so habe ich es gekauft. Und dann dahin und dann war das Auto hat irgendwie einen Neuwert gehabt, weiß nicht, 15.000 Euro oder was. Also, ne, lange ist es her. Und Schaden waren aber 9,5 oder so und war aber zum Glück Vollkasko oder so. War dann, hatte ich Glück und war dann durch einen teuren Versicherungsschaden, aber in Anführungsstrichen glimpflich abgegangen. Aber ich kann halt diese Situation nachvollziehen, ne? Dass du quasi in so einer Situation also stresst, ne? Und dann vielleicht auf die Ampel guckst und denkst, das machst du richtig und es klappt halt nicht. Aber die Frage, die sich für mich da anschließt, an dich, ne? Mal abgesehen von dieser Extremsituation, würdest du denn oder meinst du würdest heute deinen Führerschein noch bestehen? Wenn du jetzt eine Prüfung geben müsstest, würdest du deinen Führerschein bestehen? Was glaubst du?
Garantiert.
Wirklich?
Ich glaube schon. Also,
Ich auf
man muss mal
keinen
dazu
Fall.
sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Zu der praktischen, da kann mir niemand erzählen, dass man davor absolut gefeit ist. Du kannst sehr, sehr viel üben und das Risiko minimieren, aber in der praktischen Prüfung reicht eine dumme Situation, in der du irgendwie reflexartig reagierst und du kannst durchfallen. Vielleicht, wir wissen nicht, was bei Matthias war, müssen wir vielleicht nochmal recherchieren oder wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt ihr auch mit Spotify mittlerweile kommentieren. Lasst es uns mal wissen. Oder Matthias antwortet selbst. In jedem Fall war vielleicht ja auch ein Teaser. Er hat diese Rennstreckenerfahrung mit und sieht, wie die Ampel von Gelb Richtung Rot geht und denkt sich, nee, nee, den Stint nehme ich noch mit und gibt Gas, um noch auf die Rennstrecke zu kommen und checkt erst danach, fuck, das war nicht die Boxengasse, das war die Ampel. Ja, Matthias, rote Ampel im Straßenverkehr, andere Konsequenzen als auf der Rennstrecke. Da steht halt auch kein Streckenposten und winkt dich im Zweifel ab, sondern dann bist du einfach am Arsch. Zu deiner Frage, also natürlich, keine Ahnung, aber das Ding ist halt einfach, ich weiß nicht, inwieweit sich die Gesetzeslage verändert hat. Ich war immer so ein durchschnittlicher Schüler, kann man sagen, aber in der Fahrschule war ich halt einfach krankgut. Null Fehlerpunkte in der Theorie Auto, null Fehlerpunkte in der Theorie Motorrad, null Fehlerpunkte in der Theorie LKW, null Fehlerpunkte in der Theorie Gabelstapelfahrer, habe ich nämlich auch gemacht. Und wenn man dazu sagen muss, da saß vorne ein Prüfer neben mir, 10 andere Dudes, die ihren ersten Tag bei Rewe im Zentrallager hatten. Und der gesagt, gut, bei Frage 1, da kreuzen wir jetzt mal alle A an, weil natürlich ziehen wir erst Schutzausrüstung an, bevor wir auf den Gabelstapler gehen. So, und so hat er uns dann durchgeführt durch den Bogen. Das war jetzt vielleicht nicht so die Leistung, aber die drei davor würde ich schon behaupten. Das heißt, wenn ich jetzt nicht zwei solche Fragen habe, die dir direkt 5 Fehlerpunkte geben, und 10 darfst du, glaube ich, haben, dann wäre das schon machbar. Wir können ja die kleine Challenge draus machen. Wir machen jetzt hier im Anschluss mal und nehmen uns dabei kurz auf den Führerscheintest und dann sehen wir es ja mal. Also ich sage, also, ich würde es packen, du sagst, du packst es nicht. Wir werden es beide mit bestem Wissen und Gewissen versuchen und es euch dann mitteilen.
Auf jeden Fall. Also wir machen das jetzt nicht im Anschluss, weil im Anschluss habe ich leider keine Zeit, aber wir nehmen das auf die Agenda und ich verspreche auch, dass wir uns hier nicht vorbereiten. Jan in Vacation sowieso nicht. Und ich muss sagen, Theorie ist natürlich das eine. Ich meinte jetzt aber eher so die Praxis, weil du ja quasi so ein Gewohnheitstier bist. Also Theorie, da sind ja vielleicht auch neue Dinge dazugekommen. Du hast natürlich eine gewisse Fehleranzahl, hast Dinge vergessen. So Stichwort Ladungssicherung oder Kennzeichen, Brückenbeschilderung, was auch immer. Ne? Also es gibt ja so viele Geschichten, die du halt einfach nie wieder brauchst und dann halt vielleicht einfach nicht mehr weißt. Aber mir fällt es auf, ich laufe jeden Tag mehr oder weniger bei uns zum Kaufland hier gegenüber, ist eine große Kreuzung und ich sehe fast jeden Tag auch, hier muss irgendwie eine Fahrschule in der Nähe sein, vor allen Dingen auch Motorradfahrunterricht, ne? Und es ist mir jetzt die Tage nämlich aufgefallen, so kam mir nämlich auch dieser Gedanke mit dem Durchfallen. Linksabbiegerspur, auch eine Ampelkreuzung, ne? Mit einer getrennten rot-grünen Signalanlage fürs Linksabbiegen. Der Typ fährt, ne? Und fährt links ab und macht aber vorher einen Schulterblick. So, ne? Und ich mache sehr, sehr viele Schulterblicke beim Motorradfahren, weil es halt einfach ein massives Sicherheitsding ist, ne? Nicht, dass du jemanden übersiehst oder dich jemand übersieht, so, da gucke ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Aber beim Linksabbiegen, ne? Auf einer Ampelspur mache ich keinen Schulterblick. Aber es scheint ja wohl Pflicht zu sein, sonst würde er es in der Fahrschule
immer
nicht mehr.
Klar. So, also, ne? Ich habe da ein Nick-Konzert gemacht während der Fahrschulprüfung, das nur so kracht. Und auf dem Motorrad habe ich halt im Zweifel den Kopf nach links bewegt, die Augen gehen trotzdem geradeaus. Und das ist lieber einmal zu viel als zu wenig. Und dann kannst du ja immer, der sieht ja nicht, wo du hinguckst. Kannst
ja, genau, sagen, aber ich mache das jetzt seit 30 Jahren und hätte halt in gewissen Situationen, also ne, du hast ja deine Gewohnheit, ne, Sachen, von denen du denkst, die sind halt höchst relevant, einfach auch vielleicht auf Erfahrung beruhen. Und es gibt halt Situationen, wie eben die gerade beschriebene, da mache ich natürlich keinen Schulterblick so. Ne?
Also, aber was, wenn der Rettungswagen von hinten kommt, obwohl du einen getrennten Linksabbieger hast, dann bist du nämlich am Arsch so. Und dann hast du das nämlich nicht nur für die Schule gelernt, sondern fürs Leben, Michel.
Ja, wenn dieser Rettungswagen dann aber ohne Martinson in die Kreuzung einfährt, in so einer Situation nicht über den Haufen fährt, dann ist es aber nicht meine Schuld, sondern die vom Rettungswagen. Ist natürlich dann in Anführungsstrichen mein Problem, aber da liegt der Fehler dann auf einer anderen Seite, der ursprüngliche. Also da kann ich mich schon wieder schön rausreden. Also du hast natürlich völlig recht, aber es gibt, also, ne, aber da sind wir ja eben genau bei dem Punkt, ne? Du hast halt einfach Sachen, wo du denkst, ja, nee, keine Ahnung, höre ich dann halt und hier an der Stelle brauche ich es nicht. Und bei anderen würdest du sagen, gucke ich halt lieber dreimal, obwohl die Fahrschule vielleicht einfach sagt, nee, einmal reicht oder so, ne? Keine Ahnung.
Also ich würde dir in der motorradpraktischen Prüfung vorher auch schon nochmal den Tipp geben, Michel, du darfst dich auch nicht jetzt in der Prüfung durchschlängeln durch den Verkehr mit dem Motorrad, nur weil es so angenehm ist.
Auch das könnte mir durchaus passieren. War jetzt die Tage, was war da? Rennleitung 110, irgendwie auch so ein Video von irgendeinem Dude, der steht halt quasi in der Schlange an der Kreuzung, ne, und es schlängelt sich halt ein Motorradfahrer durch und schreibt, was machst du so, ne? Auf der rechten Seite kommt dann ein Roller auf dem Radweg vorbeigefahren, da schreit er auch und dann schlängelt sich halt noch ein Fahrrad so durch, ne? Und da bin ich halt auch wieder, wie soll ich sagen, Rationalist oder Opportunist, ich weiß gar nicht, wie ich es genau bezeichnen soll. Natürlich schlängle ich mich mit dem Motorrad nach vorne. Das ist besser für alle Beteiligten. Ich bin schnell weg. Ein Auto, es bleibt ein Autoabstand mehr Platz, also es kann mehr aufgerückt werden, es kommt mehr über die Kreuzung, finde ich super so, ne? Da ist an alle gedacht, ne? Und natürlich ist es nicht regelkonform, man würde wahrscheinlich durchfallen, aber gängige Praxis ist es allemal. Und ich meine, es gibt ja nicht umsonst diese großen Diskussionen zum Thema Stau durchschlängeln bei sommerlicher Hitze, dass das für Motorradfahrer erlaubt sein soll. Ne? Es gibt ja auch einfach praktische Gründe, warum solche Sachen halt irgendwie Sinn machen, du halt nicht irgendwo zwischendrin rumstehst. So, ne? Also, naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben ja zum Glück so beide den Führerschein. Es bleibt auch hoffentlich noch eine Weile so.
Ja. Ja. Haben ihn aber beide auch schon mal irgendwo anders abgeliefert und dann nach Monat oder zwei wiedergesehen. Aber sonst versuchen wir natürlich immer behutsam und regelkonform durch die Gegend zu gehen.
Wir wissen halt, wovon wir reden. So, ne?
Es ist halt so nämlich. Andere Themen. Motorsportlich war es ja auch am vergangenen Wochenende. Die EWC, die Endurance World Championship, ist gestartet. Gestartet ist der falsche Begriff, weil der Bol d'Or ja eigentlich immer der Startschuss ist. Aber hatte das wahrscheinlich prestigeträchtigste Rennen, nämlich die 24 Stunden von Le Mans. Und die waren ja tatsächlich ein Auf und Ab der Gefühle, zumindest für das Unternehmen, das es auch in die letzte Podcast-Folge geschafft hat, nämlich die Bayerischen Motorenwerke, haben in einer Klasse den ersten Platz hergegeben und in der anderen Kategorie ihn für sich behauptet. Und letzteres freut mich ganz besonders, weil einer der Sieger aus diesem Team tatsächlich hier auch schon im Podcast war, nämlich Jan Bühn. Die haben mit ihrem Team die Superstock Championship in diesem Rennen für sich entschieden. Souverän Erster geworden. Und was ich da auch immer krass finde, ich glaube, die wurden
und overall... Und Gesamtvierter. Gesamtvierter, ne?
Also es Vierter, ist nicht, ich hatte irgendwie Fünfter oder Sechster auf dem Schirm, aber wenn es Vierter ist, umso krasser.
Es kann sein, weil die anderen. Ich war unrecht. ERC quasi ist auch BMW gefahren. Die sind, ich glaube, Gesamtvierter geworden und jetzt ist die Frage, welches Team ist es? Champions, irgendwas, glaube ich, ne? Von Jan Bühn. Ich habe den Namen leider nicht
auf Champion dem Schirm. Champion Herd, powered by MRP mit der Nummer 38. Und ich dachte, die wären irgendwie Fünfter oder Sechster geworden. Aber völlig egal, auf jeden Fall auch das beste Superstock-Team, das ist ja das, was zählt. Also die fahren ja zeitgleich Superbikes, die wirklich nochmal so schön getuned sind, deutlich mehr geändert wurde gegenüber Superstock, die einfach nur mit kleinen Anpassungen fahren. Und da sieht man mal, so groß ist dann der Unterschied auch gar nicht, wenn sie dann overall als Fünfter reinkommen. Haben das eigentlich relativ souverän durchgezogen, kann man sagen. Jan Bühn, ich weiß, du hörst manchmal den Podcast, war geil, dass du hier mit dabei warst und jetzt einfach nochmal großen Respekt, wir verfolgen das und sind da auch stolz drauf, dass wir dich hier schon mal zu Gast haben durften. Und du dieses Rennen so abgezogen hast. Für das andere BMW-Team immer wieder. Also ich glaube, wenn mich jetzt zwei Teams fragen würden und das eine wäre das BMW-Team, ich würde sofort zum anderen gehen, egal welches ist. Weil die haben einfach Scheiße am Schuh. Das muss man mal so sagen. Jedes Mal passiert irgendwas. Und ich glaube, die waren sogar die ersten 18 Stunden von 24, wenn ich nicht ganz falsch liege, auf Platz 1 mit einem engen Kampf mit Yamaha. Also da ging es schon die ganze Zeit hin und her. Und dann war es wieder... So, man vermutet am Ende die Kupplung am Arsch. Markus Reiterberger sogar, glaube ich, schon aus der Box rausgefahren, am Boxenausgang, dann wieder retour, das Motorrad gegen die Fahrtrichtung zurückgeschoben, weil irgendwas nicht sollte. Also super, super bitter. Und da sieht man mal wieder, was bringen dir 18 Stunden? Am Ende kackt die Ente, ist dann halt vorbei. Dann war's das. Auf jeden Fall wieder krasse Materialschlacht. Das Wetter diesmal ja okay. Ich glaube, letztes Jahr war es ja so richtig eiskalt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber weiß auch nicht mehr so ganz genau. Und Marcel Schrötter war auch mit dabei, also wirklich eine gute Prominenz da. Auf jeden Fall spannendes Ding. Kann man sich immer wieder reinziehen, diese 24 Stunden. Finde ich schon immer eine stabile Nummer.
Ja, absolut. Vor allem, weil man das so ausnahmsweise so ein bisschen nebenbei laufen lassen kann. Ne? Das ist jetzt nicht wie so ein Sprintrennen, dass halt ständig irgendwie Überholmanöver sind und halt du quasi immer Aufmerksamkeit haben musst, um die Geschichte richtig zu verfolgen. Sondern es geht ja in Anführungsstrichen 24 Stunden, ne? Steckt der Name ja drin. Und du kannst das einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Und ich habe dann wirklich auch mir die letzten Viertelstunde, habe ich mir im Livestream angeschaut, auf Servus TV On war das, glaube ich. Die hatten da mit englischer Moderation. Und du hast dann aber trotzdem die letzten Viertelstunde, ist halt einfach so ultra spannend, weil da denkst du, okay, die kenne ich und die haben jetzt so viel Glück gehabt oder so lange durchgehalten, hoffentlich geht nichts mehr kaputt, hoffentlich schmeißt das nicht mehr weg. Marvin Fritz von Yard, der quasi den letzten Stint gefahren ist, der war da auch noch relativ flott unterwegs und viele Überholmanöver und ich denke immer nur, um Gottes Willen, hoffentlich schmeißt er die Karre jetzt nicht mehr weg. So, ne? Also das ist ja trotzdem, trotz dieser langen Zeit so mitreißend und spannend und man sieht das ja auch am Ende beim Zielanlauf ein, ne? Wie allen wirklich so sprichwörtlich der Stein vom Herzen fällt und Mandy Kainz, der Teamchef von Yard, hat dann zum Schluss auch auch gemeint, ja, es geht halt nicht drum, du musst nicht unbedingt der Schnellste sein, aber konstant, und sie haben halt keine Fehler gemacht, hat gemeint, keine einzige Schraube hat sich irgendwie am Motorrad gelöst, und das ist halt am Ende das, was wirklich Zeit spart, was Boxenstops spart und dir zum Sieg verhelfen kann. Konstanz, Konstanz, Konstanz und halt keine Riesenketten eingehen. Fand ich total spannend wieder.
Also ich muss sagen, ich war ja einmal live vor Ort, auch in der Boxengasse, und war da am Anfang so, yo, Freunde, ob ihr jetzt, keine Ahnung, den Tank innerhalb von einer halben Sekunde oder zwei Sekunden trocken wischt, ist doch egal. Also da kommt ja immer dieser Tankstützen drauf, dann ziehen sie das ab, dann wischt da nochmal jemand drüber und so. Und dann ist da richtig Zunder drin. Dann denke ich mir so, Alter, ein Stop in 24 Stunden, was soll das schon? Wenn man sich aber mal die Zeiten anschaut, die liegen ja konstant eigentlich so in zwei Zehntel auseinander, sowas. Das heißt, wenn der Boxenstopp jetzt eine Sekunde länger dauert, und damit reden wir nur von irgendeiner handwerklichen Leistung, dann muss der draußen über fünf Runden lang diese zwei Zehntel schneller fahren als sein Wettbewerber, um allein diese Sekunde wieder reinzubekommen. Das ist halt echt krass. Das kam mir irgendwie dann auch erst im Laufe, weil ich dachte, ja, die machen alle schon zeitgleich einen Boxenstopp, und wie groß wird der Unterschied sein? Wie wichtig das ist. Das ist schon in der Formel 1, und wo man das irgendwie mal kennt, relativ relevant. Aber da, bam, das ist schon wirklich krass. Und wie dich dann die Taktik auch kaputt machen kann oder beflügeln kann, wenn dann mal irgendwie so ein Safety-Car kommt, ist tatsächlich wohl dieses Mal relativ häufig der Fall gewesen. Wilde Nummer. Motorsportlich war es auch in der WSBK, da habe ich aber alles verschlafen. Also ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, da wäre irgendwas passiert. Keine Ahnung.
Ja, passiert, ja, war jetzt, passiert ist jetzt falsch. Ducati hat wieder ultra gerockt und da die Siege und zweiten Plätze abkassiert. In Assen war Superbike-Weltmeisterschaft. Was aber spannend war, ist, dass Dirk Geiger, Starter aus der Euromoto. Die Saison beginnt ja jetzt am 8. bis 10. Mai am Sachsenring. An dieser Stelle auch nochmal der Vermerk, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Mit dem Code GAS20 gibt es 20% Rabatt für die Tickets am Sachsenring und für Mamas am Sonntag freien Eintritt, denn es ist Muttertags. Kids bis 14 kommen sowieso umsonst rein, also kann man wirklich einen super coolen Motorsport-Familienausflug machen für einen ganz, ganz schmalen Taler. Nehmt das gerne mit. Und Dirk Geiger, wie gesagt, wird da seine Euromoto-Premiere auf der R9 feiern im Apreco-Team. Und mit diesem Team, die kommen nämlich aus den Niederlanden, hat er zusammen mit seinem Teamkollegen Twan Smits, der in der Superbike-Klasse fährt, eine Wildcard gehabt für den WSPK-Lauf. In Assen war am Anfang Freitag, saß ich noch mit Lukas Tulevic am Flughafen in München, haben wir uns die freien Trainingssession angeschaut, war er ganz, ganz vorne mit dabei, also ist er so P5 Top 10 gefahren, leider dann Sturz, und in den Rennen ist es nicht ganz so optimal gelaufen, ich glaube einmal 20. einmal 19. Platz, aber auch immer mit größeren Herausforderungen, erstes Rennen irgendwie vom letzten Platz gestartet. Auf jeden Fall da aufgezeigt, dass er richtig, richtig Potenzial hat und eigentlich auch Richtung WSBK sich orientieren sollte und hoffentlich dann Platz bekommt. Das war in Anführungsstrichen auch noch. Aber wer den jungen Mann live erleben möchte, wie gesagt, Sachsenring, Euromotor-Auftakt, 8. bis 10. Mai, da könnt ihr euch das angucken. Super coole Geschichte. Und neben diesen motorsportlichen Geschichten im TV gab es ja auch motorsportliche Erlebnisse für mich. Denn ich bin ja, ne, auf der Gewinnermarke unterwegs gewesen, letzte Woche beim Presseevent der neuen Ducati Hypermotard in Bologna. Und da waren auch wirklich krasse sportliche Hochkaräter mit dabei, mit mir auf der Strecke. Und ich muss sagen, es war auch wieder ein ganz, ganz besonderes Event. Und bevor ich jetzt aber davon anfange zu erzählen, stelle ich dir eine Frage, die mit diesem Motorrad zusammenhängt. Und zwar
Es gibt. Ich habe nur gesagt, den Führerscheintest würde ich bestehen. Nicht jetzt hier irgendwelche Zwischentests, aber egal. Schieß los, ich habe ja ein Ego, dass es kracht.
Ja, ja, genau. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen herausfordernd, weil die Hypermotard dieses Jahr 20 Jahre alt wird. Und dementsprechend das erste Modell vor 20 Jahren rausgekommen. Da warst du ja noch, hast du noch eine Windel gemacht? Ich weiß gar nicht. Warst du da noch klein? Wie alt warst du da? 3? Nee, Quatsch.
16.
Ja, ich weiß, was 16.
Er war natürlich, da sind wir gerade die ersten Haare irgendwo gewachsen.
Rotziger Teenager, ne, noch Grünhände in den Ohren und feucht im Schritt, aber hier, wie immer, große Gusch, man kennt ihn ja.
Ne? Ich kann dem nicht widersprechen.
Ja, so sieht's nämlich aus. Aber hat wahrscheinlich auch schon von Motorrädern geträumt, gehe ich mal von aus damals. Hast du, du hast ja deinen Führerschein mit 18 gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Erstes Motorrad war ja die Bandit. Und hast du 16 damals Motorradführerschein machen wollen? Hast du damals ein Traummoped gehabt?
Michel!
Was denn, Jan?
Weißt du, um welches Event ich dich dieses Jahr bisher am meisten beneide?
Nein, welches?
um deine Premiere mit Continental bei der Präsentation des neuen TKC 80 Generation 2. Du weißt, mein Herz schlägt inzwischen auch für Reise-Enduros und das sah wirklich spektakulär aus.
Das war auch der absolute Hammer. Von perfekten Straßen bis wilde Schotterpassagen war alles dabei und ich konnte den neuen TKC 80 Generation 2 auf der 1300er GS, der Multistrada, der 98 Adventure, der Triumph Tiger und der F900 GS testen. Der Reifen hat mit allen Motorrädern super harmoniert und sieht dabei auch noch mega geil aus.
Eben, aber weißt du, was Continental noch Neues am Start hat und auch ultra aussieht?
Was denn?
Den brandneuen Conti Sport Attack 5.
Stimmt, das reduzierte Profil der neuen Continental-Pelle für sportliche Nakeds und Supersportler sieht richtig aggressiv aus. Sportliche Mopeds waren in den letzten Wochen aber noch nicht so Thema. Was kann denn die Pelle?
Von Gummimischung bis Karkasse ist da alles neu. Mehr Aufstandsfläche und Vertrauen in tiefen Schräglagen, präzises Einlenkverhalten und das neue Profil sieht nicht nur scharf aus, sondern sorgt auch für ein noch schnelleres Warm-up. Apropos scharf, der neue Black Chili Compound bietet herausragenden Grip und sorgt für ein optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining. Einzigartig bei Continental, die Traction Skin Oberfläche ermöglicht eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit.
Kurze Einfahrzeit, schnelles Warm-up und optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining? Dann ist der Reifen ja auch was für Einsteiger bei unserem Rennstrecken-Event im Juni in Most.
So lange würde ich nicht warten, denn aktuell gibt es für den neuen Conti Sport Attack 5 30€ Cashback, wenn man sich bis zum 31.05. beim Händler des Vertrauens einen Satz des neuen Conti gönnt.
Mega! Und wo kann ich mir den Reifen anschauen?
Alle Infos zur Cashback-Aktion für den neuen Conti Sport Attack 5 findest du wie immer über den Link in den Shownotes.
War das schon Thema?
Ja, die R6.
Aber okay, du hast schon richtig große Mopeds geschielt, also nicht irgendwie so 125 oder so.
Na, ich durfte ja mit 16 keinen Führerschein machen. Hätten mich Eltern direkt rausgeschmissen.
Stimmt, da war ja was, genau. Aber dann hattest du zumindest schon ein Auge auf dem Motorradmarkt, denn es gibt ein ikonisches Bild, also in diesem Zusammenhang kann man wirklich sagen, ikonisch, von der ersten Hypermotard-Generation, aufgenommen bei der Presseveranstaltung. Und zwar sitzt dort auf dem Motorrad Ruben Xaus, damals World Superbike-WM-Fahrer gewesen. Und Ruben Xaus driftet quasi mit diesem Motorrad, Knie am Boden, eine Hand am Gas und die linke Hand oben und hebt den Daumen hoch. Ist wirklich über viele, viele, viele Jahre eines der spektakulärsten Motorradbilder mit dem Straßenmotorrad, sage ich jetzt mal, gewesen. Vor allem diese Kombination aus Drift, Knie am Boden und nur eine Hand am Lenker, also wirklich absolut herausragend. Und dieses Motiv haben sie für die neue Hypermotard nachgestellt mit dem neuen, weiß nicht, ob es ein Standfahrer von Ducati war, also das Erbe lebt sozusagen weiter und ich bin aber jetzt bei dieser Geschichte das erste Mal Hypermotard gefahren, wollte jetzt aber ja eigentlich die Frage noch von dir beantwortet wissen. Kennst du dieses Motiv?
Ja. Das kannte ich tatsächlich schon und du hast es dann ja aber auch nochmal geteilt und auch diese Nachahmung präsentiert und da habe ich mir auch schon gedacht, so Alter, wie krass, also sowieso das erste Mal diesen Move zu bringen. Ich meine, die sind ja eh alle, die Fahrer, die da so unterwegs sind, Testfahrer, Performancefahrer, wie auch immer, die haben ja eh, denen fehlt irgendwo so ein Vernunftheitssegment im Gehirn.
Ja.
Und machen einfach irgendwie sowas. Wir würden uns völlig einscheißen. Die müssen sich auch mal ziemlich sicher sein um ihre Verträge, dass sie einfach sagen, jo, alles klar, ich mache jetzt sowas. Und auch um ihre Fahrskills. Und der Erste, der das also gemacht hat, ich habe den Namen direkt schon wieder vergessen.
Ruben Xaus.
Respekt. Ruben Xaus, wer kennt ihn nicht? Und dann aber die Leute, die das nachgestellt haben, da frage ich mich, haben die gesagt, ich möchte es jetzt mal probieren? Cool enough? Oder kam da halt ein Pressefuzzi und hat gesagt so, hey Michel, du musst es jetzt mal nachstellen. Weil du kannst dabei ja nur verlieren. Also du kannst es hinbekommen, dann ist es ja, okay, cool, wie der. Im Zweifel sagen, der ist eine schlechte Kopie, der hat das schon vor dir gemacht. Ja, okay, kann man jetzt ändern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt auch nicht gerade gering. Also wenn du es nicht schon 10.000 Mal geübt hast, dass du dich einfach mal knallhart aufs Maul legst. Und wie ungeil ist die Story? Also wenn dann rauskommt, ja, der Michel hatte den Auftrag, das zu machen, der ist unser Ducati-Performance-Fahrer, hat es gemacht, hat dabei aber einen schönen Highsider, Lowsider, was auch immer hingelegt. Am Ende hat er sich sogar Schlüsselbein gebrochen oder sonst was. Wie ungeil ist diese Story? Also das Bild nachzumachen, ganz ehrlich, da hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen den Stift rausgucken.
Und welchen Trick hat Ducati angewandt, um diese Geschichte, ich sag mal, neutral und entspannt zu machen und für alle Beteiligten auf Augenhöhe enden zu lassen?
I don't know.
Sie haben natürlich Ruben Xaus geholt und für diese Videoproduktion mit als Trainer für diesen Stunt dem neuen Stuntfahrer zur Seite gegeben. Du siehst quasi in dieser Moderation, beziehungsweise in der Präsentation vielmehr, gab es das quasi so als Teaser-Video, ne, wie der alte Ruben South da halt dasteht in seinem Lederkombi, der junge Mann kommt dazu, dann brettern die halt zuerst über die Strecke und du siehst halt dann, hey, okay, der Senior führt quasi den Junior an diesen Trick dann ran, die probieren das zusammen und zum Schluss kann es eben der Nachfolger auch. Was ich einfach so einen super coolen Move fand, weil natürlich da nochmal der Ruben South und der Stellenwert dieses Fotos, das damals durch ihn entstanden ist, quasi hervorgehoben wurde und er in diese Kampagne mit einbezogen wurde, 20 Jahre danach, und der Newbie sozusagen, der Newcomer, da auch da quasi praktisch herangeführt wurde und aber immer noch, also es ist völlig okay, dass er der zweite Mann ist, ne, und es ist nicht eine billige Kopie, weil es halt mit dem Original zusammen gemacht hat. Fand ich eigentlich so einen super, super nice Move. Und
aber der Ruben Xaus hat es dann also aber auch immer noch gemacht heute?
Ja, der kann das noch.
Das ist schon geil, weil ich meine, wie alt ist der? Ich muss mal kurz hier googeln. 78 geboren, ist natürlich jetzt wieder ganz, ganz schlecht. 52, nee, 58 muss er denn ja sein.
Oder? Nee, warte mal, der ist 3 Jahre älter, 49 ist der.
46.
Boah, ich Junge. Ja, 48.
Ja. Na, guck, war ich doch nicht so schlecht.
Ja, ja.
Also wenn du, gut, Michel, 3 Jahre hast du jetzt noch, um das zu lernen. Wenn du das aber in dem Alter auch einfach mal noch machst, ja.
Und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Das war nämlich richtig, richtig wild. So, ne? Also, diese Drifterei mit der Hypermotard, ich glaube, ich fange einfach mal vorne an, so, damit wir überhaupt wissen, um was für ein Motorrad wir reden. Ne?
Ja.
Also diejenigen, die jetzt noch nicht nachgeschaut haben, was das für ein Motorrad ist, die Hypermotard ist quasi eine zweizylindrige Supermoto. Ducati damals deswegen auch diesen Namen gewählt, ne, weil Super war einfach zu wenig, deswegen Hyper, also nochmal eins drüber, und hat quasi damals auf der Basis von einem 1100er Zweizylinder Ducati Motor mit Gitterrohrrahmen so diese Supermoto gebaut. Für mich war es das erste Mal, dass ich dieses Motorrad gefahren bin, also nicht nur die neue, sondern grundsätzlich eine Hypermotard. Und der gute Tobi Münchinger von der PS, der mit dabei war, hat vorher noch zu ihm gemeint: Michel, hast alles richtig gemacht, du bist wahrscheinlich jetzt in der glücklichen Lage, das erste Mal eine Hypermotorrad zu fahren und damit die einzige auch mit dem neuen Modell, bei der halt alles stimmig ist, so, ne? Weil vorher sah irgendwie cool aus, aber war halt irgendwie so schwergängig oder es war halt irgendwas im Weg, hat gemeint, irgendwie die Auspuffanlage irgendwie blöd gelegt, es hat irgendwie nie so richtig gepasst, so, ne? Und erstmal muss ich das Motorrad beschreiben, ne? Das Thema Supermoto hat ja schon angedeutet, so sieht das grob vom Konzept auch aus. Tragendes Element ist der neue V2 von Ducati mit 890 Kubik, in dem Motorrad 120 PS. Ne? Und wie bei den neuen V2-Modellen ist der Motor eben tragendes Element. Du hast vorne so ein winziges Aluminium-Monocoque und hinten so ein bisschen so ein Gitterrohrrahmen, auch so als Reminiszenz an das alte Modell. Ansonsten ein kurzes, reduziertes Supermoto-Heck. Vorne nicht so einen klassischen Supermoto Spritzschutz oder Fender, sondern wie so einen Schnabel. Jan hat auch quasi in der Reaktion auf die Stories dazu oder in unserer WhatsApp-Gruppe quasi geschrieben, es erinnert ein bisschen an den Schnabel von der BMW, finde ich jetzt nicht, aber man hat eben so diese Schnabelausprägung, einen relativ ausgeprägten seitliche Tankverkleidung, und das war es im Endeffekt, ne? Weil das ist ja Supermoto auf Motor reduziert, und in der Variante, wie wir sie gefahren sind, SP-Version, Schmiedefelgen, super geiler, weiß-grauer, roter Dekorsatz. Und ich finde es optisch einfach ein mega, mega gelungenes Moped. Also es taugt mir richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Drift-Geschichte, die ich gerade angedeutet habe. Denn Ducati hat in diesem Motorrad einen, wie so ein Drift-Assist verbaut. Und zwar fürs Anbremsen, ne? Also dieses Motorrad. Aha. Und dieses ikonische Bild, was entsteht, ne, das ist ja quasi auf dem Weg in den Kurveneingang. Ne? Also es ist nicht beim Rausbeschleunigen quer, sondern der ist quasi auf der Bremse und mehr oder weniger kurz im Scheitel ist dann quasi dieses Bild entstanden, bevor er dann wieder rausbeschleunigt. Und dieses Motorrad, und das war halt einfach so spektakulär, erlaubt quasi kontrollierte Anbremsdrifts bis zu 30 Grad Schräglage. Und ich glaube auch bis zu 30 Grad quer stehendes Heck. Also du kannst das Ding richtig querstellen und das Motorrad kontrolliert das aber. Ne? Also lässt dann quasi Bremskraft oder Bremskraft zu oder halt nicht, ne? Um das quasi so zu kontrollieren und abzufangen. Du musst aber relativ zügig anbremsen, denn du brauchst, damit das funktioniert, 0,7 G Verzögerung am Vorderrad. Also du musst schon sportlich anfahren, musst sportlich vorne bremsen, sonst funktioniert dieses System nicht. So, ne? Und das war für mich auch eines der Highlights bei dieser Veranstaltung, weil du halt dadurch halt die Möglichkeit hast, das erste Mal und in Anführungsstrichen sorgenfrei Gefühl für die Hinterradbremse aufzubauen. Und es gab da so dieses Beispiel, und muss man dazu sagen, es waren wirklich richtig, richtig krasse Leute dabei. Lukas Tudorovic, wie gesagt, IDM, Superbike-Meister, Ducati Ambassador, sage ich jetzt mal, Bernd Thiemer, der King of Drift auf jedem Untergrund, kann man sagen. Dann Andrzej aus Polen, ehemaliger polnischer Stuntfahrer. Also es waren auf jeden Fall sehr, sehr driftaffine Leute dabei. Und die haben es mit dem Ding auch richtig rauchen lassen. Und zwar sprichwörtlich rauchen lassen. Und das konntest du aber quasi auch so als Nasenbohrer wie ich, ne, einfach da mal dich in diese Richtung rantasten. Und einer von den Jungs hat es halt sehr schön beschrieben, hat gemeint, naja, wenn du das halt machst und probierst, du hast halt dieses typische Vollbremsung, Hinterrad, über Asphaltgeräusch, und das ist eigentlich das Letzte, was du hörst, bevor du irgendwo einschlägst. So, ne? Das ist so diese Assoziation, die du hast. Oder du bist halt irgendwo an der Rennstrecke, du hörst dieses Geräusch und dann hörst du irgendwie nur noch Plastik über den Asphalt schrabbeln oder irgendwo ins Kiesbett ein Moped rauschen, so, ne? Normalerweise kein gutes Gefühl, aber da war das halt möglich, auch wenn du das nicht so einfach kontrollierst, wie sich das jetzt im ersten Moment anhört. Aber geile grundsätzliche Option. Ich habe dann natürlich dann auch so ein bisschen damit rumgespielt, und es gab noch ein Highlight, bevor ich mich da so ein bisschen rangetestet habe an diese Bremsdrifterei, hatten wir noch eine zweite Person als Sondergast mit auf der Veranstaltung, und zwar Claudio Domenicali. Sagt dir der Name was?
Name sagt man was, aber ich bin raus. Das ist nicht auch irgendein Ducati-Urgestein?
Das ist der Ducati-CEO. Also ist quasi der Chef von Ducati.
So.
So nämlich. So,
ein, ne? Urgestein.
Ja, also wirklich ein Urgestein. Ich glaube, der ist seit 1991 bei Ducati. Also seit 91 oder 96, also entweder 30 oder 35 Jahre. Hat dort als Ingenieur angefangen, ist seit 2013 CEO und quasi der Mastermind hinter allem. So, ne? Und
krass.
Den nennen dort auch alle nur, es war nur Signore Domenicali oder Mr. Domenicali. Also du hast halt so diese, das war nicht Claudio so, ne, sondern du hast da halt diese Respektsperson gehabt. Und man hat natürlich auch schon so ein bisschen was zu ihm gehört und war so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf Distanz. So, er war dann aber mit bei der Pressekonferenz, hat sich vorgestellt, und zu Beginn war da auch noch nicht so wirklich viel Austausch und war dann aber auch mit uns auf der Strecke. Da war wirklich dort, um das Motorrad auf der Rennstrecke zu fahren, weil es vorher noch nicht gefahren hat, ne? Und ich dachte noch so, der gute Mann hat so einen relativ hell, fast weißen Danese-Kombi an mit Ducati-Branding. Denke, da sind auch schon ein paar Kratzer drin. Naja, wird wahrscheinlich zügig so, ne? Fuhr dann irgendwann an mir auch vorbei. Hat hinten noch die 00 drauf gehabt, im gleichen Style wie die 08 damals von Andrea Dovizioso. Der hat ja quasi immer 0 und 8 als Ziffern auf dem Motorrad gehabt, ne, und fährt an mir vorbei. Und irgendwann denke ich, boah, krass, überall gelbe Flacken, was ist denn da so los, ne? Ja, und ich fahre da vorbei und denke, krass, wer ist das denn? Und der Tobi Münchinger, der kam gerade auch so gefahren. Und normalerweise hältst du ja auf der Rennstrecke nicht an, wenn irgendwas passiert ist, ne? Und der Tobi fährt halt einfach direkt hin und stellt ab. Und ich denke, ja, was macht denn der Tobi jetzt so, ne? Und dann war es halt tatsächlich der Claudio, der halt die neue Hypermotard da auf dem Bologna-Circuit abgelegt hat, ne?
Nein.
Richtig, richtig, richtig krass. Ja, ja. Und ich denke, oh mein Gott, so, ne? Und ist dann aber nichts Schlimmes passiert, kam dann halt auch.
Nein, das kann nicht sein.
Doch, doch, doch. Es war einfach so krass.
Alter.
Und ich hab's halt einfach.
Hat er sich danach dazu geäußert oder was?
Ja, ja, darauf wollte ich jetzt quasi gerade hinaus so, ne? Wir standen halt dann alle in der Box zusammen. Das war natürlich dann auch so ein bisschen Aufhänger und auch so ein bisschen wie so ein Icebreaker, ne? Es war dann wirklich, er stand dann halt da, der ist auch relativ klein gewachsen, ne? Stand dann quasi in der Box und alle so ein bisschen drumherum und haben halt auch so, ich sag mal, der war schon flott unterwegs, ne? Also ich war noch nicht so schnell wie er. Ich weiß auch nicht, ob ich grundsätzlich so schnell fahre wie er. Der ist schon ein guter Motorradfahrer, ne? Und man muss dazu sagen, dieser Bologna Circuit, der hat halt auch nicht besonders guten Asphalt. Also es gibt eine Kurve, da hast du so ultra Bodenwellen.
Ja, sag mal kurz, ist das denn eine Rennstrecke oder so eine Kartbahn?
Nee, das ist eine Rennstrecke, aber relativ kurz geraten. Die Gerade ist nur 400 Meter lang. Also es ist quasi wie eine aufgeblasene Kartbahn. Genau das richtige Terrain für dieses Motorrad. So, da kommen wir aber gleich noch drauf, für wen ist dieses Bike eigentlich gemacht. So, ne? Naja, auf jeden Fall stehen wir dann halt in der Box, ne? Und du hast halt gesehen, okay, so ein bisschen betröppelt war er schon, ne? Aber alle halt so rumgestanden und so, ja, nicht so schlimm. Und ja, da ist auch schwierig und sieht auch ein bisschen feucht aus. Und da gibt's halt Bitumenstreifen. Und da ist auch ein Riss im Asphalt, so ein not enough pressure on the front, so, ne, war dann quasi alles dabei. Und ich habe dann nur so gemeint, aber wissen Sie was, eigentlich war es auch gut für uns alle, weil Sie wissen ja, wie das ist, so, ne, wenn der CEO von der Firma dabei ist, die dich zur Veranstaltung eingeladen hat, da willst du natürlich überhaupt gar keinen Fehler machen, und sie haben uns jetzt quasi alles ein bisschen den Druck genommen, ne, dadurch. Und dann war halt so, ja, ja, okay, alles cool. Und ist dann auch wieder aufgestiegen und war dann weiter noch mit uns unterwegs, also super, super cool. Ich habe auch noch die Gelegenheit gehabt, mit ihm ein Interview zu machen. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der es gemacht hat. Also gibt es in Kürze noch exklusiven Ducati Claudio Domenicali Content auf dem Asterzüchtigen Video YouTube-Kanal. Und grundsätzlich ein super entspannter Dude gewesen. Das war echt total cool zu erleben, wie der sich da eingefügt hat und halt auch quasi sich mit den Leuten ausgetauscht und wissen wollte, wie die dieses Motorrad fanden und so. Also richtig, richtig coole Aktion.
Super krass, also was ja daran einfach auch ganz schön ist für die Mitarbeitenden, dass er ja offensichtlich auch die Begeisterung für dieses, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Nischenmotorrad hat oder zumindest nicht das Prestige-Ding überhaupt so, ne? Weil wenn du an die Ducati denkst, da denkst du meistens ja irgendwie an die Panigale, an die Multistrada, an eine Monster, und die Hypermotard ist wahrscheinlich jetzt nicht das Ding, was das absolute Aushängeschild erstmal für Ducati ist. Dass der CEO aber zu so einer Veranstaltung kommt und sagt, hey, ich bin daran auch interessiert und ich möchte das Ding halt vor allem fahren, finde ich halt einfach sensationell geil, wenn ich da andere Unternehmen vielleicht auch sehe, wo du durchaus auch mal den Eindruck hast, hey, da geht's halt wirklich nur um die Zahlen, das juckt dir irgendwie alles gar nicht. Das ist dann ja in einer gewissen Form gelebte Emotion, dass er das Ding da wegschmeißt, ist natürlich schon eine Ansage. So, auf der anderen Seite, hey, auch gut, es darf dann halt bloß nicht, wenn irgendjemand anderes bei Ducati mal Moped umschmeißt, da kommen und sagen, wie kannst du nur, passiert ja, gehört irgendwie so dazu, aber geile Sache, dass er da mitkommt. Bevor wir jetzt noch über weitere Sachen sprechen, hast du ja gesagt, okay, Motorleistung, ich glaube 120 PS, Zweizylinder, bla bla, Supermoto. Vielleicht nochmal optisch, ich muss auch sagen, ich bin ja normalerweise immer der Erste, der immer rumnörgelt und bla bla bla. Hier, wie gesagt, ich finde diesen Schnabel bei allen Hypermotards, das hatten die ja schon immer, hat halt für mich so eine leichte GS-Ähnlichkeit, sagen wir es mal so. Also so ein untypischer Schnabel, so viel kann man glaube ich schon sagen für eine Supermoto im Vergleich zu Wettbewerber. Aber ich muss auch sagen, was ich tatsächlich ganz cool finde, ist ja auch die Rahmenkonstruktion und grundsätzlich, wie das Design so aufgebaut ist. Das ist ja einfach eine sehr schöne Fortsetzung von den früheren Modellen. Also ich finde, das ist irgendwie sehr, sehr geil gelungen. Du siehst, das ist irgendwie neu, ohne dass es so ein krasser Umbruch ist. Es ist einfach zeitgemäß, und gleichzeitig hatte auch jemand bei uns aus der Community seine Hypermotard, seine alte mal gezeigt und so. Und du erkennst halt so einen roten Faden drin, dass das Motorrad irgendwie schön ist und nicht miteinander bricht. Und das finde ich halt irgendwie ganz gelungen. Weiß nicht, ob man versteht, was ich damit so zum Ausdruck bringen will. Aber schon eine coole Sache. Natürlich für mich immer die wichtigste Frage, und du wolltest sie ja eben auch schon so ein bisschen ankündigen. Für wen ist das Motorrad und was kostet der Spaß?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Motorrad ist genau das Richtige für dich, weil du ja mit diesem Supermoto-Gedanken mal gespielt hast, ne? Ja. Und das Motorrad ist natürlich keine astreine Supermoto, allein schon wegen des Motors, ne? Zwei Zylinder, ist ein bisschen größer, ist ein bisschen schwerer, wiegt 180 Kilo, aber leistungsmäßig super, super cool. Nochmal muss ich an dieser Stelle Tobi München erwähnen, der ein absoluter Wheelie-Gott ist und quasi fast jedes Mal die komplette Startzielgerade da hin und her wheelisiert. Und genauso wie bei der Geschichte mit dem Claudio Domenicali habe ich quasi hart gefällt. Ich glaube, da hatte ich meine Kamera einfach aus oder beziehungsweise an, aber nicht auf Aufnahme. Es war einfach richtig, richtig, richtige Downer. Alter. Und das ist genau das richtige Ding, weil es einfach super fahrbar ist, genug Leistung hat. Du kannst damit, also Ende Startziel fährst du da, boah, dann kommst du irgendwie raus, zweiter Gang, beschleunigst hoch bis in den fünften, also du kommst gar nicht bis in den sechsten und fährst dann aber 210, 215 km/h, also du kannst mit dem richtig, richtig flott auch fahren. Der Motor super laufruhig, also diese neue V2-Generation taugt mir sowieso mega, und ich muss sagen, Ich glaube, ich bin jetzt ja die Multistrada gefahren mit dem neuen V2. Die kennst du ja auch noch vom letzten Jahr. Ich bin die Monster gefahren, ich bin die Street Fighter gefahren, ich bin die Panigale gefahren. Und überall gefällt mir dieser V2 richtig, richtig gut. Wirklich zu Hause ist er, glaube ich, aber in der Hypermotard. Diese Kombination aus Motor und Motorrad funktioniert super gut. Der Sound passt meines Erachtens auch am besten zu diesem, zu dieser Optik, zu diesem Motorradkonzept. Und du sitzt halt sportlich, aber sehr aufrecht. Ich glaube, du kannst damit, also es ist jetzt nicht das Motorrad, um damit in Urlaub zu fahren, aber es ist halt auch deutlich mehr und deutlich vielseitiger als eine normale Supermoto. Und du solltest sie auf jeden Fall mal Probe fahren. Was dich jetzt aber eventuell abschrecken könnte, das ist der Preis. Denn die SP-Version, so wie wir sie gefahren sind, kostet 19.990 Euro.
Alter. Und die Standardversion?
15,96. Also 15 ja, Scheine bis
dabei. Tschö, das ist so krass. Das ist so krass. Weil ich denke mir auch, also was du meint hast, so von wegen Urlaubsdingen und so weiter, meine S1000R war jetzt auch nicht das, was dir als erstes einfällt, wenn du sagst, du fährst jetzt 7 Tage Motorradtour.
Ja.
Das heißt, da muss man irgendwo auch mal ein bisschen Sitzfleisch haben. Aber sonst, also schaut euch gern mal auf YouTube, wie auch immer, die Ducati-Trailer dazu an. Da sind die irgendwie auch auf so einer Kartstrecke unterwegs. Ich glaube, ich habe das vorhin mal parallel kurz laufen lassen. Ohne Ton und so weiter hat mich das aber schon voll abgeholt, weil dieses Ding einfach schon auch geil aussah. Und wie die zwei da über die Kartbahn gefahren sind, hat einfach richtig Bock auf mehr gemacht. Also das Ding sieht einfach geil aus, mega. Aber der Preis ist halt natürlich schon wieder so eine Ansage. Also da muss ich 3, 4, 5, 6, 7 Trips canceln, die ich eigentlich sonst irgendwo auf meine Dachterrasse in Neapel verbringen möchte. Und selbst dann muss ich wahrscheinlich noch Geld drauflegen, damit ich da in diese Liga reinkomme. Das ist natürlich schon halt immer eine Ansage. Aber ihr habt's gehört, wenn es euch da draußen nicht abschreckt, viel Spaß dabei. Da kann man euch nur gratulieren. Für mich jetzt nochmal die Frage, ich glaube, wir müssen gar nicht über diese ganzen anderen Features sprechen, von wegen Quickshifter, bla bla bla, wird's alles haben, super gut bremsen, toll, bestimmt eine Brembo, mega Titan, dies, das, Carbon und noch ein bisschen Goldlack obendrauf.
Ja, es ist aber für, du es hast ist, dieses... Alles drin, ne? Ich muss sagen, es gibt sogar eine Launch Control und ich habe mich wirklich mal wieder dahin dazu hinreisen lassen, zweimal am Ausgang der Boxengasse hier den MotoGP Hero zu spielen, so, ne? Mit diesem Dings, das ist halt einfach auch so witzig, ne? Weil du halt, ne, stellst das Ding halt ein, Vollgas, Kupplung und gib ihm so und ballerst halt durch. Das ist schon ein ganz, ganz nettes Tool. Also so, selbst sowas ist mit dabei. Dann, wie gesagt, so dieser Drift-Assistent, sehr, sehr lässig.
Und ja, auf den möchte ich jetzt einmal zu sprechen kommen. Ja, du hast ja gesagt, du hast es jetzt erstmaligst auch bisschen rumgespielt. Hat man dich da im 30 Grad nach oben, unten, links, rechts driften sehen?
Man hat mich auf jeden Fall Richtung Kurvenausgang steuern sehen, weil ich halt am Anfang überhaupt gar nicht drauf klargekommen bin. Ne? Weil es ist halt einfach, ne, du musst dich halt dann auch trauen, quasi mit dem Vorderrad Richtung Scheitelpunkt zu steuern und zu fahren, während hinten das Hinterrad quasi in die andere Richtung nach außen ausbrechen will, ne? Das ist, also du stehst aber ja quasi schräg so, ne? Und so fährst du ja in Anführungsstrichen auch, ne? Das ist schon.
Das heißt, wie funktioniert das? Das Hinterrad blockiert ja nicht ganz, sondern einfach die Drehzahl, also jetzt nicht vom Motor, sondern vom Hinterrad, ist niedriger als die vom Vorderrad. Das dreht schon noch weiter, oder? Oder wie funktioniert das Ganze?
Also es ist so eine Mischung dazwischen, ne? Weil wie das System regelt ja immer wieder nach, ne? Um das quasi zu justieren. Das ist ja das. Und du befindest dich quasi so in diesem Bereich zwischen Drehen und Blockieren. Deswegen pfeift und raucht es ja auch, ne? Also du hast schon immer wieder eine blockierende Komponente dabei. Und das ist in Anführungsstrichen halt gewöhnungsbedürftig. Das sorgt halt nur dafür, dass das Finnrad halt nicht komplett ausbricht. Aber du musst dich halt erst dran gewöhnen. Und vor allen Dingen, das ist halt auch so ein bisschen so ein, ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber ist wirklich so. Dieser Kurs in Bologna, der hat halt sehr, sehr viele Rechtskurven. Und es ist halt eher ungewöhnlich, ne, irgendwas in die Kurve so spielen zu lassen, in der du den Gasarm und die Gashand hast, ne? Weil du hast die irgendwie immer mehr am Körper. So, das ist nicht so einfach, wie man meint. Und wenn du dann halt links bist, dann bist du ein bisschen befreiter, dann bist du halt auch vehementer, aber dann driftet halt automatisch auch gleich viel mehr, ne? Und da bist du, du musst dich da erst dran gewöhnen und ich würde jetzt nicht behaupten, dass es während der Zeit irgendwie mal richtig gut hinbekommen hätte. Es ist halt auch immer, du spielst dann immer so ein bisschen, okay, weil du willst ja doch auch irgendwie zügig fahren und nicht nur irgendwie driften, sondern es geht ja auch darum, das irgendwie mit dem Fahren zu kombinieren und das quasi das Fahren dadurch zu optimieren. So, ne? Das ist ja der Grund. Ne? Du kommst schräg rein, kannst einen engeren Radius fahren und kannst dann auch in Anführungsstrichen schräg wieder raus, theoretisch, wenn das geht. Ne? Was ein Lukas Tulovic, der halt einfach geisteskrank quer teilweise in die Kurven reingesegelt ist. Ne? Und er hat tatsächlich auch versucht, während dieser Veranstaltung diesen Daumen hoch, Knie am Boden, Drift-Move nachzustellen. War auch sehr nah dran, hat es nicht ganz geschafft, aber hat er wirklich aufblitzen lassen. Er ist halt einfach Profi, ne? Europameister, Moto2 und Moto-E-Gewinner, Moto2-WM gefahren, zweimal, IDM-Champion, so Superbike. Das ist halt einfach ein Weltklasse-Fahrer, so, ne?
Ja, aber dass er das nicht hinbekommt, ne, wissend um all seine Qualitäten, zeigt halt, wie krass dieser Stunt dann ist.
Ja, man muss dazu sagen, den Stunt, den du siehst, da haben wir wieder dieses mit dem Rechts-Links, ne? Der ist ja quasi in der Linkskurve, wo dir das halt einfach leichter fällt. Und der Tulo hat halt, konnte es nur in Rechtskurven richtig trainieren, weil es nur eine Stelle gab, wo das halt so war, ne? Endestation, wo das halt irgendwie richtig gut funktioniert. Da war halt auch der Fotograf. Also hat er wirklich richtig krass gemacht. Und per se muss ich sagen, es ist einfach unglaublich, wie gut, also Sitzhöhe 880 mm, du sitzt halt einfach sau hoch, der Lenker sau hoch, der Lenker sau breit, 170 mm Federweg vorne, na, das ist ja viel mehr als bei einem Supersportler, du bist völlig entkoppelt von der Front eigentlich und hast aber trotzdem sehr, sehr viel Gefühl fürs Vorderrad und es ist einfach total faszinierend gewesen, wie Sport, also du, sind ja alle quasi im Rennstrecken-Hang-Off, Ellenbogen-Raus-Stil gefahren, ne? Obwohl du ja so ein Supermoto-Motorrad hast und der Trend geht ja quasi auch in der in den Supermoto-Meisterschaften zu diesem Fahrstil, sage ich jetzt mal, in Teilen. Und das war schon faszinierend, dass das mit diesem Ding geht. Es gibt allerdings eine Bemerkung, die gemacht werden muss, und das ist die Schräglagenfreiheit mit den Standardrasten. So, ne? Es war wirklich so, wir sind gefahren auf Pirelli Rosso 4 Corsa, also in eigentlichen Straßenreifen, vorgeheizt allerdings, so Rennstreckenluftdrücke. Und es war wirklich so, erste Runde, ich war zwar schon mal, aber es ist den meisten so gegangen. Also war es schon mal auf dem Kurs, aber es ist den meisten so gegangen. Fußraster am Boden. Und du musstest halt wirklich sehr viel mit dem Oberkörper arbeiten, sehr, sehr viel Gewicht rauslegen, damit du das Motorrad halt entlastest und halt nicht so viel mit den Fußrasten geschliffen hast. Ist wirklich so ein bisschen ein limitierender Faktor. Da brauchst du, denke ich, diese Zubehörrasten, die es quasi auch von Ducati gibt. Und ich muss noch was dazu sagen. Und jetzt schließt sich ein Kreis zu unserem Fahrwerksseminar mit Lars Sänger. Das Motorrad ist ja natürlich als Straßenmotorrad ausgelegt. Und die haben für dieses Rennstrecken-Event, das haben sie vorher auch kommuniziert und quasi die Einstellungen preisgegeben, das Motorrad abgestimmt auf den Rennstreckeneinsatz, also auf Stabilität und Gefühl fürs Vorderrad. So, ne? Die haben das Motorrad höher gemacht und vor allen Dingen quasi die Gabel vorne durchgesteckt, so, beziehungsweise nicht durchgesteckt, sondern die Vorspannung erhöht, damit das Motorrad vorne etwas höher kommt. So, ne? Und wenn du sportlich mit dem Motorrad gefahren bist, ist dir das nicht aufgefallen. Also sobald du halt quasi den sportlichen Fahrstil hattest, hat das super gut funktioniert. Wenn du aber auf dem Motorrad, ich sag mal, drauf sitzt wie auf der Straße, ne? Also ohne dich jetzt wirklich zu bewegen, hast du gemerkt, wie es halt einfach, wie du Kraft gebraucht hast, um das Motorrad aus der Mittellage zu bewegen. Du hast halt wie so einen Widerstand gehabt, ne? Und wir hatten es ja mit Lars Sänger während des Fahrwerksseminars, dass der ja beschrieben hat, ne? Die Hersteller stimmen die Fahrwerke teilweise so ab, dass sie super agil sind, wenn du die Probefahrt machst, damit du halt denkst, oh krass, was ist denn das für ein handliches Motorrad? Und das aber eigentlich zu handlich ist für den normalen Verkehr. Und hier waren wir jetzt quasi am anderen Ende des Spektrums, ne? Das Motorrad war so stabil abgestimmt, ne? Dass du quasi bei sportlicher Fahrweise sehr gut damit klargekommen bist. Wenn du halt aber nur dieses Druck am Lenker, keine Körperbewegung hast, hast du quasi wie so einen Widerstand gespürt, ne? Und ich hab die Ducati, Giacomo, der Produktmanager, dann auch darauf angesprochen, hat gemeint, ja, das ist schon absichtlich so gemacht, damit du halt mehr Stabilität auf der Strecke hast, damit das vorne nicht so sehr abtaucht und du halt viel Gefühl fürs Vorderrad bekommst, damit du trotz dieser hohen Sitzposition halt sportlich damit fahren kannst. Also
verrät aber natürlich schon viel auch über das Produkt. Da sagt ja Ducati ganz offensichtlich, okay, ist ein reines Spaßgerät so. Oder gibt's da auch nochmal für die Journalie eine Testmöglichkeit in gängigen Umgebungen? Weil ich glaube, die wenigsten werden sich für 15 bzw. 20.000 Euro ein Moped kaufen, mit dem sie ja nur auf Kart- oder Rennstrecken gehen. Weil dann würde ich mir ja eher direkt einen Rennhobel wahrscheinlich kaufen oder günstigeren Einstieg für die Kartbahn wählen, vermute ich mal. Also kommt da nochmal ein bisschen was, weil, ja, also nochmal, wenn du das Video siehst, das sieht einfach ultra nach Spaß und Freude aus, schon voll Bock drauf, aber so wirklich valide Eindrücke für die Landstraße kannst du ja gar nicht geben, allein schon wegen des Fahrwerkes.
Ja, also ich kann valide Eindrücke einfach von daher nicht geben, weil ich nicht auf der Landstraße gefahren bin, so, ne? Du fährst eben, ja, auf der Rennstrecke, ja, komplett anders, ne? Und ja, der, genau, Eindruck, den ich jetzt versuchen wollte zu vermitteln, ist einfach, okay, das, was ich jetzt dort erlebt habe, dass das so gut funktioniert hat, liegt auch an den Fahrwerkseinstellungen, ne? Deswegen hat das so gut auf der Rennstrecke funktioniert. Die haben das uns mitgegeben. Ich kann das jetzt theoretisch, wenn das Video kommt, das Embargo, also wir nehmen jetzt am Montag auf, am morgigen Dienstag fällt das Embargo, 21. April, und wenn die Sendung jetzt quasi online ist, wenn ihr das hört, ist das Embargo quasi gefallen. Da gibt es hoffentlich auch das Video und da sind dann auch diese Daten hinterlegt. Jeder kann das also quasi so einstellen. Und die, ja, Quintessenz ist quasi, wenn du damit sehr sportlich fahren möchtest, vielleicht auch ein Renntraining machen oder auf die Kart fahren, nimmst du halt ein entsprechendes Setup. Wenn du das nicht möchtest, wenn du es halt eher für die Rennstrecke, für die Landstraße verwendest, dann nutzt du halt das Standard-Setup, so wie es halt quasi am Werk ausgeliefert wird, und da bist du damit auf der besseren Seite. Ich wollte damit nur beschreiben, man spürt halt einfach die Änderungen, wenn du halt drauf sitzt und versuchst, normal wie auf der Landstraße zu fahren, ist es nicht so agil, wie du vielleicht erwarten würdest. Ja. Dafür brauchst, ja, du halt quasi wieder dann diese Standardeinstellung. Ne? Also im Sinne, ja, von jeder Use Case bedingt halt unter Umständen eine andere Fahrwerksabstimmung, was ja aber auch bei einem normalen Straßenmotorrad der Fall ist. Ne? Also nicht ohne Grund.
Total, aber trotzdem schade, weil natürlich kannst du hast ja eingangs beschrieben, was die DNA des Motorrads ist, das nicht vergleichen mit anderen klassischen Supermotos, ist es ja auch in der Form nicht. Es ist aber auch nicht vergleichbar mit irgendeinem klassischen Tourenmotorrad oder sonst was oder eine Enduro, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwann auch mal Live-Eindrücke und wenn es von euch aus der Community ist, höre, wie sich das ganze Ding denn auf der Straße begegnet. Nach dem, was du mir gerade so erzählt hast, habe ich natürlich Bock, das Ding auch auf jeden Fall mal Probe zu fahren, weil ich muss schon sagen, grafisch, optisch spricht es mich extrem an. Ob ich deswegen bereit bin, irgendwie 15 Scheine auf den Tisch zu legen?
I doubt it.
I doubt it auch. Wird nichts. Ja. Aber damit sind wir bei der Stunde des Stammtisches angekommen. Wir wollen uns endlich mal wieder dran halten. Die letzten Male sind ja einfach pulverisiert, aber wir hatten auch so spannende Themen. Nächste Woche oder übernächste Woche haben wir, glaube ich, auch schon wieder einen Gast. Termin ist irgendwas ausgemacht. Auf jeden Fall werden die Themen nicht weniger. Wie immer gilt hier zum Ende, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar, was auch immer da. Stellt sicher, dass ihr den Podcast abonniert habt und ihr tut uns einen kostenlosen Gefallen, wenn ihr euren besten Motorrad-Buddy, der Gasgeflüster noch nicht hört, auch unbedingt mal den Link schickt. Damit helft ihr uns. Wenn ihr Feedback habt, wie immer auf Instagram oder an info@gasgeflüster.de, gerne eine Nachricht hinterlassen. Wir freuen uns über alles, was da reinkommt. Und ansonsten, Michel, hoffe
ich noch eine Bemerkung,
bald zu sehen. Oh, genau, warte, Moment, ich muss noch abschließen.
Ja,
ich hoffe, du hast dich auch gut erholt, weil, das möchte ich schon mal als Teaser geben auf das Video, die Snippets, die ich gesehen habe, du warst ja schweißüberströmt. Leck mich am Arsch, hast du gerackert auf dem Ding. Da bin ich sehr gespannt, das dann in Action zu sehen. Und jetzt zu deiner Bemerkung.
Ja, ich wollte eben noch das abschließen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also erstmal an der Stelle schon mal vorab vielen Dank an alle, die Gasgeflüster abonnieren, teilen und kommentieren. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr Bock habt, die ganze Geschichte vor allen anderen und vor allen Dingen werbefrei zu hören, habt ihr die Option über den Gasgeflüster Steady-Account. Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auf alle Folgen frühzeitig zugreifen und uns ein bisschen unterstützen. Vielen Dank auch dafür. Und ja, ich habe tatsächlich gerackert, hatte eine hochrote Birne, aber es lag eher eigentlich an den Temperaturen. Ich muss sagen, körperlich habe ich es relativ gut weggesteckt, auch wenn ich die letzten Tage massive Probleme beim Treppensteigen hatte, weil ich einfach so massive Muskelkater in den Oberschenkel hatte. Es war nicht mehr feierlich. Und ich hoffe, ich bin wieder absolut frisch, wenn es am Mittwoch zu Metzler geht, denn da bin ich bei der Sporttech Präsentation und Sporttech RS in Sevilla, da ist auch wieder Rennstrecke mit dabei, bin ich sehr gespannt. Und was da alles passiert ist, das erfahrt ihr dann in der kommenden Folge.
Wir sind gespannt, bleibt uns gewogen. Schönen Tag, wo auch immer ihr zuhört, bis bald, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Tschüss, ja. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Wovon ist natürlich drastisch?
Das fragen wir jetzt auch gerade. Medien.
Intro. Live. Ich bin vor dir, ja.